Anderschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Hallöchen, da sind wir wieder bei Anderschlau.
Ja, herzlich willkommen.
Wir begrüßen einen Gast in unserer Mitte. Hallo, ja, Thorsten Hoss.
Hallöchen.
Ja, hallo, Thorsten. Willkommen. Ja, Thorsten, du warst vor ein paar Wochen schon mal bei uns zu Gast.
Ist das so?
Ja. Das will ich schwer.
Nein, ich habe jetzt absichtlich die Hörer mal versucht, so ein bisschen zu motivieren. So.
Genau.
Ja, ja, natürlich.
Ich komme jetzt öfters.
Ja.
Das finde ich gerne. Super.
Prima. Sehr gerne.
Ja, der Thorsten war schon vor ein paar Wochen unser Interviewpartner hier im Podcast Anderschlau, ja, und hat uns von seiner professionellen Rollenspielererfahrung berichtet, hat uns vorgestellt, genau, dass er eben professioneller Rollenspieler ist, die Welt Lunaria erschaffen hat.
Mhm.
Genau, aber heute sind wir ja gar nicht beim Rollenspieler Thorsten Hoss zu Gast, sondern
jawohl,
wir interviewen den Schriftsteller und Autoren Thorsten Hoss.
Obwohl das ein bisschen damit zu tun hat. Ne?
Also, ja. Genau. Aber bevor wir jetzt auf deine Schriftsteller- bzw. Autorentätigkeit eingehen, lieber Thorsten, möchte ich dir zuerst eine andere Frage stellen. Und zwar dein Anderschlau. Jeder, der uns ein Interview gibt, muss durch diese Frage durch. Dein Anderschlau, Thorsten, wann ist dir zum ersten Mal klar geworden, dass du ein Anderschlau hast?
Ich bin mir nicht sicher, ob mir das klar geworden ist.
Du bist dir nicht sicher, dass dir das klar geworden ist?
Ich fühle mich nicht irgendwie anders schlau oder schlauer oder weniger schlauer als andere. Insofern finde ich es schwierig zu sagen, wann ich es hätte merken sollen.
Finde ich eine gute Antwort.
Das findest du eine gute Antwort?
Ja, finde ich, ja. Weil ich glaube, dass du dich anders wahrnimmst in der Gesamtheit deines Umfeldes, richtig?
Ja.
Genau.
Ah. Ich fühle mich gar nicht ganz normal.
Gut, interessant.
Ja,
ja, eine
also
sehr
anderen Blick
unbedingt
auf die Gesellschaft, finde ich
ja
toll.
Ja, super. Ja.
Und jetzt könnte der Hörer denken, okay.
Nein, so, nein, alles
das,
gut,
genau,
alles
das
gut.
Das will ich bestärken. Mhm. Ne, das ist tatsächlich außergewöhnlich, aus meiner Sicht jetzt formuliert.
Ja, genau. Jeder findet seinen Platz. Ein Zeichen dieses Ausdrucks ist ja deine Sockenwahl. Auf die ja mehr, ich kann es nicht lassen.
Ihr könnt die leider
er
nicht sehen.
Er wusste, dass diese Frage kommt. Ja, er hat ja schon im letzten Interview damit gerechnet, dass ich damit komme. Ich hatte es angedroht. Ne?
Sie mag meine
aber,
Socken.
Ja, was hat sie mit diesen Socken? Genau, was hat es mit diesen Socken auf sich?
Sie
deine
sind,
Socken.
Sie sind verschiedenfarben.
Sie sind verschieden, aber ganz bewusst.
Ja.
Das ist kein Zufallsprojekt.
Ja, das ist kein Zufallsprojekt. Das ist ein historisch gewachsenes kulturelles Statement.
Wow.
Ja, finde ich gut.
Dürfen wir gleich ein Foto von deinen Socken machen?
Von hier aus dürft ihr gerne ein Foto von meinen Socken machen.
Gut,
nachher
wunderbar.
Sind meine Socken bekannter als ich.
Gut, dann gehen wir jetzt eine ganz schnelle Überleitung auf deine Schriftstellertätigkeit.
Also ihr wollt nichts mehr von meinen Socken hören?
Nein. Wir machen ein Foto und dann ist dem Zuhörer klar, was ich meine. Ich glaube, dass ein Foto sagt dann mehr als Worte.
Gut, dann.
Ich finde, dieser Satz gerade war von dir sehr gut und formvollendet formuliert.
Oh, danke schön.
Wir müssen nicht, nein, ja, bedank dich bei dir selber. Hast du wunderbar formuliert und ich denke, dann machen wir ein Foto und gut ist.
Ja,
okay.
Genau, aber heute sind wir ja bei deinem, ne, bei einem Schriftsteller zu Gast.
Ja, ein Schriftsteller, der eigentlich hätte gar kein Schriftsteller werden sollen, wenn es nach seiner Biologie geht.
Echt? Was soll uns das sagen?
Ja, ich bin Legastheniker.
Du bist Legastheniker.
Ah, ja, okay.
Ja, okay.
Und als Legastheniker stehe ich eigentlich immer noch, aber stand ich sehr, sehr lange auf Kriegsfuß mit Schreiben und Lesen. Dummerweise liebe ich Geschichten.
Glücklicherweise.
Ja, glücklicherweise. Ja. Für mich glücklicherweise gibt es heutzutage Hörbücher, was mir sehr zugute kommt. aber tatsächlich, durch die Liebe zur Geschichte hat mich dranbleiben lassen, Weil,
wunderbar.
Ne, als Legastheniker ist das schon eine harte Arbeit, zu lesen und zu schreiben. Und dann Romane zu schreiben.
Das ist eine Herausforderung.
Ja,
ne?
Hätte ich, wenn du mich vor mir vor, ja, als wir uns das erstmal kennengelernt haben, so vor 6 Jahren gesagt hättest, hey, du wirst mal Bücher schreiben, hätte ich dich ausgelacht.
Ja, stimmt. So lange machst du das ja jetzt auch noch nicht, ne? Ich glaube, das hatten wir damals.
2016 habe ich mein erstes Buch rausgebracht.
Ja, guck, ist auch schon wieder ein paar Jahre.
Und die Reihe ist nicht abgeschlossen. Es geht weiter, ne?
Die geht weiter. Jetzt, letzte Woche. Ja, ich glaube letzte Woche, also wenn das rauskommt, ist schon ein bisschen länger her, so Anfang September ist der 7. Band meiner Reihe erschienen.
Wow, guck mal da, schon richtig in Folge produziert, das ist ja enorm, Wahnsinn.
Und wir reden jetzt auch nicht von dünnen Heftchen, ne?
Nee, die haben so im Schnitt so 400, 450 Seiten.
Mhm, genau,
ja.
Weil ich hatte eins bestellt.
Es sind schon Romane, also richtige Romane.
Es sind schon richtige Romane, genau. Thorsten, du bist ja mal gestartet eben als in der Pädagogik tätig, du bist gelernter Erzieher und wann hast du beschlossen, du möchtest jetzt noch mal was anderes machen? Und wie kam es dazu?
Ich mache ja gar nichts anderes. Ich bin ja immer noch Erzieher und mache die Rollenspielseminare und so weiter. Spieler haben die ganze Zeit gesagt, boah, Thorsten, deine Geschichten sind so cool. Schreib doch mal rüber. Und
ich hab auch, so ist das.
Ihr seid doch in meinen Gruppen. Okay. Ihr könnt jederzeit die Geschichten, die ich empfinde, erleben. Ja, aber trotzdem mach das mal. Und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und habe dann überlegt, okay, versuch's es mal. Und hatte so eine grobe Idee im Kopf. Habe gedacht, ja gut, wird vielleicht ein Buch oder vielleicht ein Dreiteiler. Mhm. Und jetzt ist es der 7. Band und ich weiß immer noch nicht, wann es fertig ist. Insofern scheint da was dran gewesen zu sein, was die Kiddies gesagt haben.
Ja, prima, super.
Aber das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ich will Schriftsteller werden. Also das war es nicht, sondern es ist eher so, ups, ich bin Schriftsteller. Okay. Eher so.
Okay. Ja, faszinierend. Das finde ich ja wirklich gut. Aber jetzt schon kann man sagen, große Freude daran. Also
ich mag mein Autorenleben.
Du magst dein Autorenleben. Was schätzt du daran?
Was schätze ich daran? Ich finde es schön, dass meine Geschichten einfach viele Menschen erreichen können. Und auch was sie daraus ziehen. Also manchmal bekomme ich ein Feedback vom Leser, wo ich mir denke, boah, das hast du daraus gelesen? Das ist ja wohl krass. Das hätte ich jetzt selber so auf dem Schirm gar nicht gehabt. Ja, und ich freue mich natürlich, also wie beim Rollenspiel ist für mich auch erstmal, der Leser soll Spaß mit meiner Geschichte haben. Ne? Also er soll sich... es soll eine gute Unterhaltung sein. Ne? Das ist mir das Wichtigste. Also mir geht es nicht darum, Hochliteratur zu schreiben, wo jemand sagt so, wow, da muss ich jetzt mal 3 Wochen drüber nachdenken über diesen Satz, sondern das ist Trivialliteratur. Aber wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt und genauer liest, also nicht nur das einfach mal so vor sich hin schnabuliert, sondern ein bisschen genauer kommt, dann stellt man auch fest, dass da doch einige Tiefgang drin ist, wenn man denn möchte. Man muss ihn nicht mitbekommen, aber man kann ihn mitbekommen. Und das finde ich halt spannend.
Vielleicht kann ich dazu noch was sagen. Ich habe den ersten Band ja auch angefangen zu lesen. Also ist erst seit ein paar Wochen. Und dass ich mir das auch bewusst gemacht habe, dass du Schriftsteller bist. Und ich finde, dass ich bin jemand, der auch gerne liest. Was sofort auffällt, ist, das ist so lebendig. Also man wird direkt in so einem Dialog also man hat das Gefühl, man taucht ein in die Welt und man ist drinne und nicht einfach nur so wie so vielleicht so eine gehende Langeweile im Sinne von Einführung 300 Seiten. Nein, man ist direkt mittendrin, hat das Gefühl, es sind lebendige Charaktere, weil man merkt, dass die alle unterschiedlich sind und wie die auch miteinander umgehen. Und also mir hat es direkt von Anfang an Spaß gemacht, in eine lebendige Welt einzutauchen. Also
das freut mich sehr.
Als Feedback nochmal.
Das freut mich sehr.
Da, ja. Das ist nicht in jedem Buch so. Also wenn ich es jetzt mit anderen Büchern vergleichen würde.
Ja, vielleicht liegt es daran, dass ich mich an den üblichen Maßen nicht halte. Normalerweise hat man ja, ne, man fängt an, hat dann irgendwo einen Höhepunkt und dann wieder abfallen. Also meine Bücher sind eher so wie ein Herzschlag. Ne? Also die haben Höhepunkte, dann geht es wieder runter, da haben sie wieder einen Höhepunkt, dann geht es wieder runter. Das ist ein bisschen chaotischer, als der Leser es sonst so gewohnt ist. Was vielleicht nicht für jeden so ist, aber wenn man sich darauf einlässt, glaube ich, dass man eine Menge Spaß haben
kann. Ja, ich würde es sogar, finde ich super, dass du gerade sagst, ich würde es sogar so beschreiben, aus meiner subjektiven Sicht ist es so, du hast immer das Gefühl, boah, was kommt denn dann? Und was passiert dann, dass man so drin ist, ne? So tatsächlich, das ist echt spannend, weil du,
ja,
so du hast
gebannt, ne?
Ja, so du hast das,
dann habe ich gute Arbeit gemacht.
Ja, so würde ich es tatsächlich, das ist jetzt nicht hier, um Werbung zu machen, sondern es war auch wirklich mein Gefühl, zu denken, so wie reagiert jetzt der da drauf? Und was ist, wenn gleich der Captain wieder mit der Brücke oder mit der Technikabteilung und so weiter dann so spricht und man schon weiß, ach ja, der steht jetzt gerade mit dem so, mal gucken, wie der da wieder darauf reagiert. Und so, das ist schon witzig.
Ja, so die Interaktion vor allen Dingen, ne, zwischen den Einzelnen, sag ich mal, die ist ja. Ja,
nicht nur, Interaktion ist halt wichtig, ohne Dialoge ist ein Text ziemlich genau. Langweilig. Ja. Aber es passiert ja auch eine ganze Menge, weil, also das erste Band ist ja ein Crossover, also so ein Zwischending zwischen Science-Fiction und Fantasy-Buch. Mhm. Als ich das geschrieben habe, ich wollte einfach mal was anderes machen. Ich wollte nicht den 35. Herr der Ringe-Verschnitt oder den 63. Harry Potter, was weiß ich was von, sondern ich wollte einfach was Neues haben, weil das war im Grunde tatsächlich ein Teil davon, wo ich gesagt habe, boah, jetzt schreibst du wirklich mal ein eigenes Buch, weil ich diesen Einheitsbrei satt war. Ne? Mhm. Und ich mag Fantasy gerne, ich mag auch Science Fiction sehr gerne, aber ich habe festgestellt, dass es zwar viele neue Bücher gab, jedenfalls zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, aber sehr viele Bücher haben im Prinzip die gleiche Story mit anderen Figuren, anderen Schauplätzen immer und immer wieder nachgespielt. Und da hatte ich keine Lust mehr drauf. Und ich wollte nicht auch einer von diesen Autoren sein, der sagt, okay, ich gehe auf Nummer sicher und nehme das, was läuft, was funktioniert, ja, und gebe noch einen eine Wiederholung in neuem Kleid, sondern ich wollte was anderes machen. Ich glaube, das ist mir gelungen.
Ja, schön. Also prima. Und ja. Ich meine, beim letzten Mal haben wir ja über eben das Rollenspiel gesprochen. Da sagte ich, glaube ich, noch, und das spielt man dann. Ne? Und sie spielten, wenn sie nicht gestorben sind, dann spielen sie noch heute. Wie planst du das jetzt mit deiner Buchreihe? Du hast gerade gesagt, da ist ja jetzt auch schon, ne, die Zweistelligkeit.
Nein, du musst nicht weghören, weil ich plane nicht. Tatsächlich.
Ach, guck. Ja.
Also es gibt ja sehr viele Autoren, die plotten ihre Bücher durch.
Ja, okay.
Das ist, glaube ich, mein Problem, dass aus einer dreiteiligen Serie mittlerweile 7 Bände geworden sind.
Darum ja eben die Frage, ja.
Weil ich gucke schon so ein bisschen, ich habe zwar ein Ziel, wo ich hin will, ja, und da sind wir auch wieder bei den Parallelen zum Rollenspiel, denn auch während die Spieler im Rollenspiel generell nicht machen, was der Spielleiter möchte, auch die Figuren, die ich erfunden habe, denen ich die Worte in den Mund lege, tun auch nicht, was ich will.
Nein, das gibt's nicht. Wie abgefahren. Aber du bist doch auch
selber, die haben alle eine Persönlichkeit und der muss man halt Rechnung tragen, damit es auch authentisch bleibt, damit es nachvollziehbar ist. Und dann kann halt nicht die Figur plötzlich was anderes machen, als in ihr drin steckt. Ja, und dann verändert sich die Geschichte. Na, also
Hammer.
Ich simuliere meine Spieler sozusagen selber. Man nennt sie nur Protagonisten.
Ja, total
Hammer.
Spannend. Wahnsinn.
Richtig gut.
Richtig toll.
Ja. Also es kann sein, dass auch mal jemand stirbt.
Ja.
Man verliert schon mal jemanden zwischendurch.
Ja, ob das passiert, auf Dauer passiert, weiß ich noch nicht. Aber das ist auch so eine Sache. Ich wollte jetzt nicht, dass die Figuren omnisicher sind. Also das hat man ja häufig, eine Hauptfigur passiert nichts. Ne?
Ja.
Raumschiff Enterprise.
Ja,
du weißt
genau.
Ganz genau, der Typ in dem roten Hemd, den du nicht kennst, ist gleich tot.
Ja, natürlich.
Das ist die gesamte Kommando-Etage da unterwegs. Ist. Und wenn einer von denen draufgehen würde, hätten die ein großes Problem.
Das
interessiert keine Sau. Aber der im roten Hemd ist tot.
Genau, Opfer.
Ja, so, genau. Ja. Ne? Und bei mir weißt du halt nicht, wer Opfer ist. Das heißt auch,
da bleibt alles offen.
Könnte Opfer sein.
Ja, klar, okay. Ja, das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Reiz, ne, der da sozusagen wirklich mitschwingt an der Stelle.
Ja. Mancher Leser hat schon deswegen aufgehört.
Okay. Ah,
das kommt nicht bei allen gut an, dass Figuren sterben.
Ja.
Ja, das ist ja genauso wie wenn Filme, sagen wir mal, kein gutes Ende haben. Ne? Also ich sage jetzt mal gemeinhin das, was so der Mainstream unter gutem Ende.
Genau, das ist halt, ne, wenn du halt aus dem Mainstream raus bist, dann musst du halt Risiken eingehen.
Aber da würde ich ganz gerne die Fahne hochheben und sagen so hier, also Werbung für machen. Ich finde aber gerade diese Filme oder auch
ich
Bücher,
auch.
Die mit genau mit dem Überraschenden, die bleiben doch am längsten hängen. Also
unbedingt.
Die mich am meisten bewegen.
Oder mit der meisten, ich sag jetzt mal, Möglichkeit, in die eigene Interpretation zu gehen. Ne? Mhm. Also ich finde das ja total toll, dann diskutieren auch zu können, zu dürfen, darüber zu philosophieren. Ne, da darf ich nochmal, kann ich mir jetzt an der Stelle nicht verkneifen, nochmal auf dein Rollenspiel verweisen, wo ich ja auch immer wieder die Kinder noch in lebhaften Diskussionen danach erlebe.
Da lernen sogar die Eltern noch was.
Da lernen sogar die Eltern noch was. Ab wann ist denn dein Buch für jetzt den interessierten Leser, der sagt, Mensch, und jetzt muss ich doch gucken, wo gibt es denn die Bücher vom Thorsten zu kaufen?
Ja, das ist Self-Publishing, das heißt, du kannst sie überall im Internet kaufen, auf Tolino oder Amazon oder überall da, wo es E-Books gibt, kriegst du auch meine Bücher.
Ja.
Und wenn du die Print-Variante haben möchtest, gibt es sie leider nur zurzeit bei Amazon. Im Buchhandel. Der Buchhandel ist der Buchhandel. Auch wenn ich da gerne stehen möchte, ist der Buchhandel der Buchhandel.
Okay. Das würde bedeuten, du müsstest mit einer gewissen Stückzahl Grund herauskommen und wahrscheinlich einige tausend Euro selber zuschießen.
Nicht unbedingt, aber der Buchhandel tut sich halt mit Self-Publishern schwer.
Ja.
Die haben ja normalerweise ihre Zulieferer und die werden von denen halt versorgt. Mhm. Und ich weiß, dass es einige meiner Kollegen gibt, die die ein oder andere Buchhandlung haben, wo sie dann tatsächlich mal ihre Bücher aufstellen dürfen. Die Regel ist es aber nicht, nach wie vor. Selbst wenn man die in den offiziellen Handelslisten listet, ist es schwierig für einen Self-Publisher im Buchhandel zu stehen.
Ich glaube auch, ich meine, da ist, glaube ich, auch für dich, wenn man dich ja auch da unterstützen will, glaube ich, eher besser doch, wenn ich es richtig verstanden habe, durch so die E-Book-Variante. Ne? Ich glaube, die wäre, genau, die dann auch zu empfehlen wäre. Ne?
Also ich sage mal
so. Oder beides.
Mhm. Natürlich, ich meine, alles.
Ja. Ja, ohne Witz. Ich gehöre noch zu denen, die haptisch gerne das Buch Händen halten, aber über E-Book lese. Ja. Also das habe ich tatsächlich, je nachdem. Weil das habe ich nicht so ein dickes Buch am Bett, ne, je nachdem, was es ist. Ich habe da 5 Bücher, aber ich lese immer gerne mehrere Bücher gleichzeitig, je nachdem was. Und dann,
ja, ich bei mir.
Du bist so Laune halt.
Ne? Ja, es kommt drauf an. Also Fachbücher, bin ich ehrlich, habe ich ungern über E-Book. Ne? Also ich bin ehrlich, Fachbücher habe ich schon lieber in der Hand. Bin ich jetzt mal bekennend. Mhm. Während Belletristik, ich besitze eben auch ein Tolino, aber ab welcher Altersklasse ist dein?
Also ich sag ab 12 Jahre.
Ab 12
Jahre. Also man kann bestimmt auch jünger, also ich habe auch schon jüngere Leser gehabt. Da ist halt durchaus auch, ne, es geht auch um Tod und da ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Da wird auch geflucht, auch wenn ich jetzt nicht anfange, irgendwelche Schimpfworte den Kindern beizubringen oder den Jugendlichen.
Ja.
Wird halt viel geflucht und es geht auch ordentlich zur Sache teilweise. Wo ich sage, es ist halt kein Kinderbuch. Ne? Es ist durchaus ein Jugendbuch, es ist ein All-Age-Buch ab 12 Jahren. Warum ab 12? Weil ich da sicher bin, dass die Kinder normalerweise einen Entwicklungsstand haben, wo sie das auch verknapsen können. Ja, also früher würde ich dann immer mal sagen, liebe Eltern, lest es doch mal vorher und ihr kennt eure Kinder besser. Wenn ihr meint, okay, das kriegt mein Kind auf die Kette, sehr gerne. Ansonsten, irgendwann wird es 12.
Ja, das erlebt man ja auch bei manchen Blockbuster-Filmen, dass ich glaube, schon unter 12-Jährige beispielsweise in Filme dürfen ab 12 Jahren, wenn ein Erwachsener eben beispielsweise mit ins Kino geht und zu Hause, wissen wir alle, ist ja eh keine Kontrolle, das obliegt ja dann das einfach der Verantwortung. Eine
Empfehlung, weil es gibt sowas wie ein, eine Altersbegrenzung gibt es ja bei Büchern eigentlich nicht, weil die Fantasie durchaus eine Menge filtert, solange es man nicht, man kann es ja auch so plastisch ausdrücken, dass man es nicht mehr filtern kann, aber das mache ich eigentlich nicht, aber trotzdem, ne? Also ich wollte auch als Pädagoge, da denkt man immer ein bisschen mehr drüber nach und da habe ich gedacht, okay, sicherheitshalber 12 Jahre, dann sind alle Leute auf der sicheren Seite und dann ist das gut so.
Genau. Wird es irgendwann ein anderes Buch geben?
Also eine andere Welt,
meinst du? Eine andere Welt, genau.
Ja, ich schreibe tatsächlich gerade an einem Science-Fiction-Roman.
Hi, guck.
Ein reiner Science-Fiction-Roman.
Ein reiner Science-Fiction-Roman, ja.
Spannend.
Grob gesagt geht es um 2 Aliens, die sich streiten und die Erde muss unterleiden.
Wie witzig ist das denn?
2 cool. Aliens, die sich streiten, das ist ja abgefahren. Ich muss immer an unseren Spruch denken, ich fühle mich wie ein Alien unter den Menschen. Und dann streiten sich da 2 Aliens.
Ja, also Alienrassen oder Völker, wie du es auch nennen magst.
Ja.
Und die Erde muss halt darunter leiden, weil sie halt sich in die Fronten gerät. Und das ist so der grobe Plot.
Okay.
Das ist der grobe Plot. Okay. Ja, guck, wie cool.
Hast du schon was angepeilt, wann es veröffentlicht wird?
Nee, das habe ich doch gar nicht, weil ich habe das im Grunde geschrieben, als ich mit der 5. Überarbeitung des 7. Bands fertig war und darauf gewartet habe, dass es wieder kam, habe ich angefangen. Ich bin jetzt auf Seite 60 oder so. Also es okay. wird noch ein bisschen dauern.
Ja. Mhm. Ja.
Aber das machst du parallel zu dem anderen. Das heißt, da wird es auch noch eventuell den Band 8 geben.
Ja, den Band 8 gibt es garantiert.
Den Band 8 gibt es auf jeden Fall. Die Crew.
In der Hochfassung
ja,
ist er schon fertig. Mhm. Aber ich muss ihn noch ein bisschen umarbeiten, weil ich halt ziemlich viel geändert habe im 7. Band. Und das muss im 8. Band jetzt auch passieren. Ansonsten habe ich eine Menge irritierter Leser.
Ja, ich denke, das wird ja passieren. Ne? Das heißt, dass du Feedback bekommst und auch konstruktive Kritik, so stelle ich mir das vor. Oder
Kritik in allen Varianten.
Kritik in allen Varianten.
Ich glaube, das gehört aber auch dazu. Ne? Ja. Ich meine, das ist so? Glaube ich, immer
als
so.
Als Autor muss man dickes Fell haben.
Ist das so?
Ja.
Okay.
Ja. Ne? Ja. Genau, das ist tatsächlich so.
Also die meisten Leute meinen es nett, aber es gibt auch immer mal wieder Leute, die versuchen, dich tatsächlich mit ihrer Kritik zu verletzen.
Wobei, kann man das nicht so sagen, Thorsten, dass jede Art von Kritik, selbst wenn die negativ ist, auch wenn vielleicht jetzt der Betreffende, der das gemacht hat, vielleicht nicht so hören will, aber ist das nicht schon irgendwie eine Art von Wertschätzung, dass man überhaupt dem anderen das mitteilt? Weißt du, wie ich das meine?
Das ist jetzt zwar wieder...
Ich finde spannend, ja.
Ja, weil, das ist eine gute Überlegung. Weißt du,
was ich meine? Wertschätzung ist, weiß ich nicht. Also sagen wir mal so...
So, ich gebe dir Zeit.
Ich würde sagen, positive oder negative Kritik sind erstmal wertvoll. Ja. Wertschätzend ist für mich was anderes.
Ja, ja, ich verstehe dich. Ja, ja, ja. Wertvoll ist besser. Passender, das
weil,
Wort.
Weil wertvoll man ist kann, die bessere. Also wenn ich jetzt nur Leser hätten, die Ole, Ole, ist alles toll, dann ist das zwar platt. Super für mein Ego, ja. Aber ich lerne halt nichts. Ne? Also am liebsten habe ich halt die Leser, die sagen, boah, das und das gefiel mir sehr gut.
Also präzise Antworten.
Und das gefiel mir nicht.
Ja.
Ja, wenn ich solche Antworten bekomme, dann nehme ich mir auch wirklich Zeit, darüber nachzudenken, weil mir das was bringt. Mhm. Ja, und wenn ich halt weiß, okay, ne, wenn ich jetzt mehrere Leser habe, die das Gleiche sagen oder auf ähnliche Weise sagen, boah, das gefällt mir nicht, dann weiß ich, okay, das kann ich ausbauen, das kommt gut an und das sollte ich vielleicht noch überarbeiten oder demnächst nicht mehr machen.
Ja.
Ja, weil auch wenn ich eine neue Geschichte schreiben möchte und abseits des Mainstream sein möchte, möchte ich halt die Leute unterhalten. Und wenn ich sie nur vom Kopf stoße, weil ich irgendwelchen Murks schreibe, also bisher hat mir niemand gesagt, dass ich Murks schreibe, also im Großen und Ganzen waren meine Leser alle zufrieden. Damit kann man arbeiten.
Ja, finde ich gut auch nochmal formuliert. Dass du nach dem Motto, dass die Leser nicht egal sind, aber du halt, wie du es gerade so cool formuliert hast, dass die Charaktere sich einfach selber entwickeln und dann die Leser sich entscheiden können, begleite ich jetzt diese Charaktere auf ihrem Weg oder ist es dann doch nicht mit der Zeit meins? Ne?
Ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe zwei Figuren, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Einmal Hiriko Tanaka, die am Anfang etwas anders ist als in den späteren Bänden. Da hat sie so ein sehr naives und weltfremden Charakter und ist so, wie hat das eine Leserin gesagt, so girly-mäßig.
Okay. Ah, okay.
Ja, da hat man direkt ein Bild, wenn man das sagt.
Ja, natürlich.
Und auf der anderen Seite egal,
was für eins, aber man hat ein Bild.
die wirklich eine taffe Frau ist, die sich durchsetzt, ne, die ihren Weg geht. Und wenn da was im Weg steht, da wird dann weggeboxt im Zweifelsfall. und ich habe festgestellt, die Leser, die Ashley toll finden, mögen Hiriko meistens nicht.
Ah, guck.
Und die Leute, die Hiriko mögen, mögen Ashley meistens nicht. Und, so, und das finde ich sehr spannend. Und da habe ich auch gar nichts dagegen. Also jeder kann seinen Liebling haben.
Ja, natürlich.
Man kann auch Figuren nicht mögen, aber solange für jeden was dabei ist,
ja,
ist doch super.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch, bin ich voll bei dir. Richtig gut. Das merkt man auch, finde ich, das meine ich ja mit dem Lebendigen, dass da so unterschiedliche Persönlichkeiten sind und nicht so alle einfach nur Folge leisten, wenn der Captain redet oder so als Beispiel, ne? So, sondern jeder hat da seine Meinung zu.
Thorsten, ob der Captain will oder nicht.
Genau.
Widerspruch zwecklos.
Ja.
Thorsten, was würdest du sagen? Ist, du hast es ja eben eingangs gesagt, du bist Legastheniker und ich denke mal, durch die, kann man sagen, Autokorrektur, durch die Möglichkeiten heute mithilfe von Word oder sonstigem Textverarbeitungsprogramm unterstützt zu schreiben, würdest du sagen, das schafft eben jemandem wie dir wunderbare Möglichkeiten, deinen Geschichten Raum zu geben?
Auf jeden Fall erstmal der Computer. Also die Möglichkeit, mit der Tastatur zu schreiben, hilft ungemein, weil je nachdem, wie ich drauf bin, kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Ja, also und dann
so extrem.
Im Extremfall bin ich nicht in der Lage zu schreiben. Dann verkrampft meine Hand und dann kriege ich keinen einzigen Buchstaben hin.
Mein Gott, ja, interessant.
Die anderen Möglichkeiten, ich benutze zum Beispiel, ich weiß nicht, darf ich das Programm nennen, was ich benutze?
Klar.
Das heißt Dragon. Und das ist eigentlich ein ziemlich gutes Spracherkennungsprogramm, was ich zum Diktieren benutze, aber es verlagert die Probleme. Weil ich habe zwar, wenn Dragon was für mich schreibt, keine Rechtschreibfehler darin, aber Dragon versteht mich manchmal nicht richtig und dann habe ich da irgendeinen Satz dazwischen, der absolut keinen Sinn ergibt.
Nein.
Und dann rauszukriegen, was hast du da jetzt gesagt, ist dann schwierig, weil ich als Legastheniker, ne, ich weiß ja, was ich gerade gesagt habe und guck mir den Text an und mein Gehirn sagt mir, alles in Ordnung. Wenn ich dann 5 Tage später nochmal drüber gucke, denke ich mir, was steht da? Irgendwas ist da,
Ach, guck.
Ja, also ja, das sind andere Probleme.
Ja,
also, aber ja, ich würde auch sagen, dass die technischen Fortschritte mir mein Leben als Autor erleichtern und teilweise auch ermöglichen erst, ja. Also wenn ich jetzt handschriftlich ein Manuskript hätte, jemanden in die Hand drücken soll, hier, lies mal. Danke.
Wie waren deine Erfahrungen, wenn ich das noch kurz fragen darf, in der Schule? Wie war es da im Fach Deutsch? Für jemanden, der von sich sagt, ich sehe dich gerade schmunzeln, für die Hörer zur Übersetzung, das hören die ja nicht. Für jemanden, der Geschichten liebt, wie war so die Erfahrung für dich im Deutschunterricht? Hast du ihn gehasst oder doch geliebt?
Ich würde
oder?
Sagen, Deutsch war wechselhaft. Also in der Grundschule habe ich Deutsch gehasst.
Ja.
Davon abgesehen, dass erst Ende der 2., Anfang der 3. Klasse klar wurde, das dass ich nicht lesen kann. Ne, weil ich vorher die Geschichten einfach einmal gehört habe. Und dann habe ich, wenn ich dran war, wusste ich ja genau, wie die Geschichte war, habe an der Stelle weitergesagt, bis jemand anders dran war. Ne? Das heißt, es ist nicht aufgefallen, dass ich den Text gar nicht kannte. Also
wunderbar,
den ich lesen konnte, auch wenn ich ihn kannte.
Mm.
Meine Grundschulzeit war wirklich übel, weil da wurde halt sehr viel, ne, und nochmal und du schreibst dieses Wort jetzt nochmal und wenn du es falsch schreibst, schreibst du es noch 10-mal nochmal. Wie, du hast 10 Varianten geschrieben, dann musst du jedes Wort nochmal.
Nein.
Das war echt
grausam. Ne?
Das war teilweise wirklich grausam, bis meine Eltern hingegangen sind und gesagt haben, wir können nicht mehr. Wir können unseren Sohn nicht mehr weiter quälen. Das funktioniert nicht. Und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe gewesen, warum ich dann auf eine Gesamtschule gegangen bin.
Das war ja damals noch recht neu.
Ja,
ne?
Ja. Ich war im 2. Jahrgang der Gesamtschule überhaupt.
Genau.
Vorher gab es
die Gesamtschule nicht. Ist ja erst, wann ist die eingeführt worden? Mitte, Anfang der 80er Jahre, ne?
Ja,
genau,
sowas. Ja. Und da wurde es besser, ne, weil die auch gesagt haben, okay, Legastheniker, deine Rechtschreibung wird auf jeden Fall in der Sekundarstufe 2 nicht bewertet.
Super.
Ja,
aber auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass es natürlich abhängig ist vom Lehrer. Mhm. Ne, also welchen Schwerpunkt er legt.
Ja.
Aber das hat schon gut funktioniert. Ne. Da hat auch Deutsch angefangen, mir Spaß zu machen und nicht, dass ich unbedingt die Freude meiner Lehrer war.
Ja, aber vielleicht auch aus anderen Gründen.
Ja, sagen wir mal so, der Englischlehrer ist nachher dazu übergegangen und hat dann gesagt, und das hat die Deutschlehrerin auch gemacht, die haben dann geschrieben, Fehlerquotient zu hoch, Fehler zu viele. Die haben dann irgendwann eingestellt, die Fehler anzukreuzen, weil sie gesagt haben, wir machen uns ganz viel Arbeit und es bringt Thorsten gar nichts.
Mhm.
Ja, das und dann war es wirklich angenehm.
Ja, das denke ich. Ja, das ist ja auch irgendwo dann entlastend, ne? So universal entlastend an der Stelle, ne?
Ja, so eine Akzeptanz, dann, die dann irgendwann
natürlich,
sich einstellt.
Unbedingt,
ja.
Ja. Und ich finde das einfach toll, dass deine Eltern halt auch irgendwann den Mut aufgebracht haben, Stellung zu beziehen.
Ich glaube, das war bei denen auch weniger Mut, sondern wirklich Leidensdruck.
Ja,
genau wie bei mir. Also irgendwann war es einfach so viel, sie hielten es genauso wie ich nicht mehr aus.
Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, kann jedes Elternteil verstehen, ne, wenn man so 2-3 Stunden am Abend sein Kind durch etwas durchquälen lässt und sagt, du musst das aber machen. Ja, und das Kind trotz und Wasserwein und es versucht und versucht und versucht und scheitert und scheitert und scheitert, dass man irgendwann sagt, ich kann es selbst nicht mehr ertragen. Ne? Also entweder gehen wir alle in die Gummizelle oder wir müssen was ändern.
Ja, ja, genau.
Ja, also manchmal hat das einfach wirklich nichts mit Mut zu tun, sondern wirklich nur mit Leidensdruck. Das ist, glaube ich, schlimmer als alles andere.
Ja, der Leidensdruck, ich finde den wichtig insofern, weil der Leidensdruck uns immer wieder wie so eine Art Orientierung gibt, wo fühlt es sich gut an oder wo nicht. So ein bisschen, ich denke jetzt gerade, ich kriege so was Visuelles, wie so bei Physik, so wie mit Magnetismus. Also wenn ich dann zu nah rangehe, dann drücke ich das andere weg. Ich kann da trotzdem, also wisst ihr, ich meine Plus, Minus, ne? Ja. Und wenn ich zu nah das zu stark erhöhe, wird der Druck auch umso höher. Und die Frage, die sich ja stellt, ist, und das war gerade auch mein Gedanke bei dir, dass ich das total bewundernswert finde bei dir, dass du deinen Weg einfach gegangen bist, auch wenn es sicherlich nicht immer so leicht war, gefühlt, auch in der Kindheit nicht, aber mit der Schule und so, aber dass du hier sitzt und so richtig cool und hier deine ganz tolle Tasse mit den Lesezeichen, Kugelschreibern und diese tolle Welt zeigst, wo wahrscheinlich andere, vielleicht auch Hörer, die ähnliche Schicksal haben, sich denken, nee, never, könnte ich mir nie vorstellen. Du machst ja damit quasi ja auch diesen Leuten, man so will, Mut, zu sagen, hey, es gibt auch dafür eine Lösung. Genauso wie wenn ein Bein ab ist, gibt's Prothesen. Also jetzt überspitzt formuliert, um jetzt auch nochmal ganz andere Dimensionen aufzumachen.
Ja, überhaupt, ne? Gibt also es so jede Menge
individuell, ja.
Diagnosen, die individuell sich nicht als, ich sag genau, mal, erstmal als Chance erweisen, ja, aber wo man ja heute einfach sagen kann, oder jetzt schon seit einigen Jahren ja sagen kann, ne, du sprachst es an, die damals neu gegründete Gesamtschule machte es eben möglich, dass du Abitur hast ablegen können.
Genau, also auf dem Gymnasium, hättest
du es wahrscheinlich nicht gemacht. Genau, und ich meinte eben, also mit Mut.
Auch wenn ich beim Abitur dann den Bonus von meiner Rechtschreibung wird nicht mehr benotet. Also meine komplette Leistung im Abitur war eine Note schlechter durch die Rechtschreibung.
Ja,
okay. Aber das konnte man halt, ne, damit konnte man halt kalkulieren.
Damit
die Eltern, die Lehrer haben direkt gesagt, okay, ansonsten bist du schlau genug, du schaffst das schon.
Ja, guck, genau. Aber das ist ja das, was ich meinte. Ne? Genau. Und wie gesagt, um was mich nochmal klarzustellen, was ich eben mit Mut meinte, ist, dass man ja oft oder ich ja oft auch erlebe, dass Eltern sehr verhalten sind, sich stark zu machen für ihre Kinder, sich ohnmächtig fühlen bei Pädagogen und deren Beurteilung der Kinder. Und das meinte ich damit, dass deine Eltern eben durch den Leidensdruck ausgelöst, den Mut hatten zu sagen, da muss ich jetzt hier mal was ändern. Das kann so nicht bleiben.
Das kann man so sagen.
Ne? Ja, also sozusagen der Leidensdruck war der Auslöser zu sagen, Punkt jetzt hier. Ne? Wir müssen da etwas finden als Lösung an der Stelle.
Ich glaube, das Problem ist einfach, dass also zu der damaligen Zeit war das halt noch, ne, stell dich mal nicht so an.
Mhm. Ja,
da musst du durch.
Ja. Also ich darf dir.
Also es liegt an dir, so nach dem Motto.
Ja, generell so diese Einstellung, ne, wenn es dir scheiße geht, dann ist das dein Problem, stell dich so an und mach weiter.
Genau.
Ne? Diese Mentalität, die da, also die gibt es heute ja immer noch, aber die ist deutlich sensibilisierter.
Ja.
Ne? Also die Gesellschaft an sich akzeptiert eher, dass man sagt, boah, ich kann nicht mehr.
Mhm.
Ja, und das ist, glaube ich, auch etwas, wo man dann auch Mut zeigen kann und sagen, hey Leute, ich übrigens auch nicht.
Ja.
Ja, und ich glaube, das war die Leistung meiner Eltern, dass die gesagt haben, ne, obwohl, ne,
das meinte so ich ist, mit Mut,
Und
mir nur einfach
weil
auch
der
wichtig
Lehrer
an der Stelle
eine ganz andere Position hat. Ne, heutzutage ist ein Lehrer ja wirklich nicht mehr eine Autoritätsperson in dem Sinne von wegen, ne, der Herr Studienrat kommt zu Besuch, holt mal das gute Geschirr raus.
Genau.
Sondern ist so da, der Lehrer kommt zu Besuch, haben wir noch ein paar alte Kekse.
Nein, das finde ich ganz wichtig, nur um das einfach nochmal richtig zu ziehen, weil der Zeitgeist sich einfach diesbezüglich unglaublich geändert hat. Und ich glaube, das habe ich schon öfter angesprochen, da reden wir ja gar nicht von 50 und mehr Jahren, ganz im Gegenteil, sondern wir reden da mal gerade von 15 bis 20 Jahren, wo sich so unglaublich viel geändert hat. Ja, das muss man einfach mal sagen. Die Digitalisierung, die Computerisierung hat da einfach ganz viel auf den Weg gebracht in einer, ja, kann man schon sagen, starken Beschleunigung.
Das innerhalb, ist nicht mehr, man kann das an jeder Ecke bekommen und nicht mehr abhängig von einzelnen Institutionen und Personen.
Stimmt.
Ja, mein lieber Thorsten, wir bedanken uns ganz herzlich für dieses wunderbare Gespräch. Vielen lieben Dank, dass wir erneut dein Gast sein durften.
Und alles Gute und vor allen Dingen, ich bin gespannt auf die weiteren Bücher.
Ja, auf das Abenteuer der Aliens
natürlich.
Das ist
auch das
für uns.
Ja, ja, das kommt noch.
Ja.
Genau. Danke.
Ja,
bis dahin. Tschüss.
Okay, bis dann, ciao.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.